Hallo und herzlich willkommen bei Mikros Dynamis mit Alex Schmidt am Mikrofon im Kanal von DWG Radio. Wie du weißt, kann der Schmidt manchmal ein wenig oberlehrerhaft rüberkommen und ich muss sagen, das ist mir zu den Beiträgen zum Themenblock Disziplin meisterhaft gelungen. Du weißt aber sicherlich auch, dass ich es im Grunde nur gut mit dir meine und genau deswegen muss ich jetzt etwas klarstellen. Danke übrigens, dass du trotzdem wieder eingeschaltet hast. Ohne Disziplin wird der Charakter schwach und infantil bleiben. Diesen Satz haben wir in einer der letzten Sendungen gehört. Wir haben Texte über charakterliche Disziplin gehört. Disziplin sei demnach ein Zeichen von Reife und auch der Schlüssel zur Stärke. Und wer will schon nicht stark sein? Auszeichnungen in Sport, Schule und Betrieb gingen stets an die Disziplinierten, an die ordentlichen, wohlüberlegten, systematischen, sparsamen und pünktlichen. Das ist ja alles ganz okay, und doch ist es nur eine Teilwahrheit. Es gibt nämlich darin noch die sprichwörtlich zweite Seite der Medaille. Mir ist es daher ein Anliegen, auch auf die Gefahren von Disziplin hinzuweisen. Fehler sind ja bekanntlich immer dick, wenn die Liebe dünn ist. So sehen wir in Menschen in unserem Umfeld, die in dem einen oder anderen Bereich des täglichen Lebens vielleicht ein wenig undiszipliniert sind, immer irgendeinen Makel. Wir sehen dann ganz genau hin auf ihre Fehler und es kann viele Dinge geben, die uns dann richtig nerven. Aber Vorsicht, Disziplin sollte nicht den höchsten Stellenwert in unserem Leben haben und es ist auch nicht unser primäres Ziel. Fordere und erwarte also von deinen Mitmenschen bitte nicht zu viel. Disziplin ist nicht Selbstzweck, sondern eine Hilfe auf dem Weg in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Disziplin macht einen Menschen zwar überlegen, aber wenn er sich dann auch noch überlegen fühlt und stolz oder hochmütig wird, so entsteht daraus etwas, was Gott dem Herrn überhaupt nicht gefällt. Ja, mehr noch, im Jakobusbrief und auch im Petrusbrief im Neuen Testament lese ich sogar Folgendes dazu. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Diese Worte sind so klar und sie stehen nicht umsonst mehrmals in der Bibel. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich das Wort Disziplin lese, muss ich unweigerlich an eine Comicserie denken, an ein Buch, ich meine es war Asterix und Obelix. Da war dieser eine Speerwerfer, der hieß Kermes. Er war der beste Speerwerfer weit und breit. Als er gegen Obelix antritt, wirft er seinen Speer von Europa nach Amerika, wobei im Comicband der Speer neben Umpapa, einem Häuptling der Indianer, einschlägt, der dann denkt, dass es Krieg geben wird. Obelix wirft auch einen Speer und das sogar noch viel weiter als der Kermes. Aber darum geht es mir jetzt nicht, es geht mir um ein anderes Detail. Wenn man sich nämlich den Körper des Speerwerfers im Comicbuch ansieht, stellt man fest, dass bei Kermes nur der Wurfarm und ein Teil des daran grenzenden Oberkörpers besonders stark und übertrieben muskulös aussieht. Der Rest des Körpers ist, sagen wir einmal, sehr, sehr dünn. Darüber habe ich mich schon als Kind köstlich amüsiert und das ist doch auch ein schönes Bild für einen Menschen, der vielleicht in einigen Bereichen des Lebens besonders stark ist und sehr diszipliniert lebt. Er ist wie dieser Kermes, irgendwie unsymmetrisch. Ich wünsche mir und dir eine gute, gleichmäßige und stetige Entwicklung im Leben. Wir haben ein Vorbild, Jesus Christus. Und in diese Richtung sollten wir arbeiten, dahin sollten wir uns entwickeln. Es läuft nicht immer perfekt, aber wir haben immer wieder Chancen, uns zu verbessern.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Die Gefahren von Disziplin. Wenn man zuerst die Tugenden des disziplinierten Lebens aufbaut, bis es nahezu als Summum Bonum erscheint und dann über dessen Gefahren spricht, mag das widersprüchlich wirken. Es ist wie das Antibiotikum, das geradezu als Wundermittel gepriesen wird, aber nachgewiesenermaßen tödliche Nebenwirkungen hat. Glücklicherweise sind die tödlichen Nebenwirkungen der Disziplin etwas, das möglich, aber nicht zwangsläufig ist. Sie können vermieden werden. Aber wir müssen sie kennen, wenn wir sie vermeiden wollen. Was kann denn nun an der Disziplin gefährlich sein, wenn sie ein so ungetrübter Segen zu sein scheint? Eine christliche Perspektive. Wenn man ernsthaft glaubt, dass Disziplin den höchsten Stellenwert im Leben einnimmt, ist das möglicherweise die größte Gefahr von allen. Sie hat nicht den höchsten Stellenwert. Die richtige Beziehung zu Gott ist der kostbarste Schatz, den es gibt. Göttliche Gnade, Vergebung, göttliche Gegenwart, Liebe, Glauben, diese alle sind elementarer und notwendiger. Disziplin darf nie den Ehrenplatz bekommen. Dieser ist allein Jesus Christus vorbehalten. Disziplin muss als Diener gesehen werden, nicht als Retter. Disziplin ist nichts anderes als ein praktisches Mittel, um zu lernen, wie man im eigenen Leben die höchsten Werte des Reiches Christi verwirklichen kann. Wenn wir dieser ersten Gefahr aus dem Weg gehen, dann können wir leichter der zweiten ausweichen, der Gefahr des Stolzes. Disziplin macht einen Menschen zweifellos überlegen. Wenn er nicht aufpasst, wird sie ihn auch dazu bringen, dass er sich überlegen fühlt. Es gibt ein rechtmäßiges Gefühl der Zufriedenheit, wenn man sich selbst beherrscht. Aber es ist falsch, wenn dieses Gefühl zu Zufriedenheit mit sich selbst wird. Ein solcher Mensch mit Disziplin gibt sich selbst die Ehre, nicht Gott. Er bewundert den Charakter, den er selbst geformt hat. Mit dieser Selbstgefälligkeit kommt es auch leicht zu Snobismus. Wenn jemand auf seine Disziplin stolz ist, dann verachtet er das gemeine Volk. Wenn man dadurch der Tugend der Disziplin erlaubt, die Tugend des Stolzes zu nähren, wird die Tugend selbst zur Falle. Es ist eine so vollständige Illusion wie die Selbsttäuschung des Pharisäers, der sich unter dem Deckmantel seines Gebets selbst gratulierte. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Lukas 18,11. Ein äußerst abstoßender Mensch ist derjenige, der, wie er meint, sich selbst geformt hat und sich seines Werkes mit vielen Worten rühmt. Es gibt auch die Gefahr von Extremen. Die tapfere Seele, die das Verlangen hat, Härte in das Leben hineinzubringen, wird von zwei Extremen versucht. Das eine besteht in aufgezwungener Disziplin. Wir können dies auch als unchristliche Strenge bezeichnen. Das andere liegt im Bereich der Selbstdisziplin, unchristliche Askese. Jeder, der Autorität über andere hat, besonders in der Erziehung junger Menschen und Kinder, läuft Gefahr, Strenge zu üben, die an Grausamkeit grenzt. Es ist möglich, Kinder und Jugendliche in ein System von Vorschriften und Regeln wie im Gefängnis zu stecken, was sie nicht stärker, sondern härter macht. Oder sie werden dadurch in ein Schema gezwungen, in das sie nicht hineinpassen. John Wesleys Experiment der Kindererziehung in Kingswood Hill scheiterte kläglich, weil seine Prinzipien der Disziplin zu strikt waren. Das Verbot jeglichen Spielens für 6- bis 12-Jährige, um 4 Uhr in der Früh aufstehen zu müssen, freitags bis 15 Uhr nachmittags zu fasten und das Spektrum der Pflichtfächer, Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, Hebräisch, Geschichte, Erdkunde, Zeittafel, Rhetorik, Logik, Ethik, Geometrie, Algebra, Physik und Musik würde entweder Mönche hervorbringen oder Verrückte. Das war der Abschnitt Die Gefahren von Disziplin aus Richard Taylors Buch Diszipliniert Leben, aber wie? Biblische Grundbegriffe ist unser nächstes Thema hier in der Sendung. Jenny übernimmt dabei wie gewohnt das Mikrofon und damit auch die Kontrolle im Studio. In diesem zweiten Teil der heutigen Sendung hören wir, und damit meine ich uns Zuhörende, denn ich darf mich ja jetzt, solange Jenny spricht, für einige Minuten zurücklehnen und zuhören. Wir hören also gleich ein paar Grundbegriffe der Bibel, die mit dem Buchstaben G beginnen, wie eben Gebet, Gebote, Gerecht, Glaube, Gleichnis, Gnade, Golgatha und Gotteslästerung. Und gleich danach übernehme ich wieder das Ruder und wir bringen unser heutiges Titelthema Substanz in der Lehre aus Stuart Olliotts Buch mit dem aufregenden Titel Predigen, Fesseln oder Faseln. Wie kann eine Predigt gelingen und was muss dabei beachtet werden? Wie sollte man sich auf eine Predigt vorbereiten und welche Hilfsmittel stehen einem zur Verfügung? Es ist ein Buch über das Wie des Predigens. Jetzt denkst du vielleicht, ich predige gar nicht, also schalte ich um. Bleib bitte auf die WG, denn dieses Buch ist nicht nur für Prediger nützlich, sondern auch für deren Hörerinnen und Hörer, die ihren Predigern ja durchaus mal ein Feedback geben können. Ich habe das Buch herausgesucht, weil mir eine segensbringende, glaubensstärkende und erfrischende Verkündigung des Wortes Gottes in der Gemeinde einfach wichtig ist und ich einfach oft selbst davon profitiere, wenn ich eine gute Predigt höre. Ich denke, du wirst von den einzelnen Abschnitten zum Thema in deinem Dienst und Glaubensleben profitieren. Möge es auch dazu dienen, deinen Eifer und Ernst bei der Predigtvorbereitung neu zu entfachen und auf ein höheres Level zu bringen.
Gebet. Gebet bedeutet, mit Gott zu reden. Dies können wir an jedem Ort und in jeder Situation tun. Wir können danken und bitten. Gebet kann laut oder leise sein, allein oder mit anderen. Gebote. Die Vorschriften, die uns Gott durch Mose gegeben hat, damit wir unser Leben daran orientieren und nach Gottes Willen gestalten können, auch heute noch. Gerecht? Es bedeutet, Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu beurteilen, zu unterscheiden oder nach Leistung zu bemessen. Gott ist gerecht. Glaube? Glauben meint das tiefe Vertrauen auf Gott. Es ist das Fundament, das Menschen Sinn und Halt für ihr ganzes Leben gibt, auch oder gerade in Momenten des Zweifelns und der eigenen Unsicherheit. Es bedeutet, Gott zu kennen. Vor allem bedeutet es, ihn als deinen persönlichen Retter anzuerkennen. Die Bibel beschreibt den Glauben als eine feste Zuversicht auf etwas, das man nicht sehen kann. Obwohl wir Gott nicht sehen, wissen wir, dass es ihn gibt. Wir wissen, dass sein Wort wahr und zuverlässig ist und dass wir uns auf die Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus verlassen können. Das ist Glaube. Gleichnis? Die Art von Geschichten, die Jesus oft erzählte. Er verwendete alltägliche Geschehnisse und Gegenstände, um damit Gottes Wort für die Menschen verständlich zu machen. Gnade? Gottes Gnade ist groß, überfließend, unfassbar und kostenlos. All die wundervollen Dinge, die uns Gott schenkt, wie ewiges Leben, Freiheit von der Schuld, Himmel, Liebe, Freude und Friede, sind Zeichen seiner Gnade. Alles, was wir brauchen und noch viel mehr. Wenn Gott uns das schenkt, was wir nicht verdienen, dann ist das Gnade. Wir haben Schuld auf uns geladen, aber Gott schenkt allen, die an ihn glauben, das ewige Leben durch Jesu Tod am Kreuz. Golgatha, Schädelplatz, Hebräisch. Damit wird eine Anhöhe bei Jerusalem bezeichnet, deren Form an einen Schädel erinnert. Der Hügel wurde als Hinrichtungsstätte genutzt. Auch Jesus wurde hier gekreuzigt. Gotteslästerung? Das bedeutet, etwas gegen Gott zu sagen oder etwas Falsches über Gott zu behaupten. Jesus wurde angeklagt, weil er von sich behauptete, der versprochene Messias zu sein und das niemand glauben konnte. Die Menschen dachten, er würde gegen Gott lästern, aber Jesus hat die Wahrheit gesagt. In Wirklichkeit waren diejenigen, die über ihn gerichtet hatten, die eigentlichen Gotteslästerer.
Substanz der Lehre. Wir haben gesehen, was Predigen ist, und wir haben gesehen, dass niemand ein wahrer Prediger sein kann, wenn er sich selbst nicht um exegetische Genauigkeit bemüht. Nichts kann wichtiger sein. Es gibt jedoch ein Element beim Predigen, das in der Reihenfolge der Wichtigkeit an zweiter Stelle steht, aber heutzutage weithin vernachlässigt wird. Es ist Substanz in der Lehre. Was meinen wir mit diesem Ausdruck? Wir meinen, dass jede Predigt, die wir halten, voller Lehre sein sollte. Sie sollte reich an Aussagen über das Wesen Gottes sein. Die Bibel ist schließlich eine göttliche Offenbarung. Sie enthüllt das Denken Gottes. Sie offenbart uns, was wir über ihn glauben sollen und was er von uns während unseres kurzen Lebens verlangt. Jedes Mal, wenn die Bibel gepredigt wird, sollten die Zuhörer immer besser verstehen, worin die Lehre besteht und welche Verpflichtungen daraus für sie erwachsen. Die Lebenserwartung der meisten von uns liegt zwischen 70 und 80 Jahren. Das ist genügend Zeit, um mehrere Dutzend Male die Bibel durchzulesen, oder 40 Jahre lang Predigt hat ebenso genügend Zeit, sie vollständig auszulegen. Und was entdeckt der Bibelleser, insbesondere der Exeget? Er findet heraus, dass die Schrift ein System der Lehre enthält. Mit der ganzen Bibel im Hinterkopf ist es möglich, klar auszusagen, was sie über Gott lehrt, über seine Ratschlüsse und über die Schöpfung, die Vorsehung, die Erlösung, den freien Willen, die Rechtfertigung, das Gericht, über Himmel und Hölle sowie über zahllose andere Themen. Menschen, die schwach in systematischer Theologie sind, sind ohne Ausnahme Leute, deren Bibelkenntnis unzureichend ist. Die Tatsache, dass die Bibel ein System der Lehre enthält, muss eine enorme Auswirkung auf unser Predigen haben. Jede Stelle, über die ich predige, wie kurz sie auch sein mag, ist Teil dieses Systems und trägt etwas dazu bei. Das sollte während der Predigt herausgearbeitet werden. Diese Stelle enthält jedoch nicht das ganze System und kann sehr wohl missverstanden werden, wenn ich während meiner Predigt nicht das ganze System vor Augen habe. Ich brauche also die Stelle, um Licht auf das System zu werfen, und ich muss auf das System zurückgreifen, damit es Licht auf die Stelle werfen kann. Die Abhängigkeit bzw. Beeinflussung muss also in beide Richtungen verlaufen. Ist das nicht der Fall, dann wird meine Predigt sehr schnell unausgewogen. Und wer will sich schon einseitige Predigten anhören? Und wer möchte Predigten halten, die die Zuhörer zu Irrtum verleiten können? Die Bibel ist eine große, mit Juwelen gefüllte Truhe. Es ist etwas Wunderbares, jedes einzelne Juwel herauszunehmen, es genau zu betrachten und sich von seiner Schönheit begeistern zu lassen. Aber warum sollten wir unseren Zuhörern nicht auch sagen, dass diese Edelsteine einem König gehören, der für jeden Einzelnen einen Platz in seiner Krone hat? Lassen wir sie doch sehen, wie all diese Juwelen zusammenpassen, um das Haupt des Königs zu schmücken. Unsere Zuhörer werden diesen Anblick nie wieder vergessen. Und nie wieder werden sie jedes einzelne Juwel mit den gleichen Blicken betrachten wie zuvor. Die Bibel ist ein herrlicher Garten, der aus 66 Blumenbeeten besteht. Wir als Prediger sind die Führer, die die Besucher herumführen. Manche Führer zeigen den Besuchern nur jeweils ein Beet auf einmal. Das ist gut, aber eine Gartenbesichtigung beinhaltet mehr als das. Andere Führer erklären, dass die verschiedenen Farben und Unterspezies auf mehr als einem Beet zu finden sind, und sie zeigen ihren Besuchern alle roten Blumen oder alle Exemplare aus der Familie der Rosengewächse. Das ist gut, aber ein Gartenrundgang umfasst mehr als das. Warum sollte man den Besuchern nicht auch zeigen, dass ein göttlicher Plan den Platz für jedes Blumenbeet und den Zeitpunkt seiner Bepflanzung bestimmt hat? Und dass jede Farbe und jede Blume Teil eines gewaltigen und atemberaubenden Gesamtbilds ist? Warum sollte man sie nicht bitten, etwas zurückzutreten, um sehen zu können, dass alles im Garten zu allem anderen in direkter Beziehung steht? Warum sollte man vor ihnen die erstaunliche Tatsache verbergen, dass jedes einzelne Detail in makelloser Weise das Wesen des Eigentümers widerspiegelt? Lassen wir nun unsere Bildersprache hinter uns und kehren wir auf direktere Weise zum Thema des Predigens zurück. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn am Ende der Predigt meine Zuhörer zwar die behandelte Stelle besser verstehen, aber kein besseres Verständnis des in der Bibel gelehrten Systems der Wahrheit haben, dann war meine Predigt ein Fehlschlag. Ja, damit nicht genug, wenn diejenigen, die mich regelmäßig hören, nicht sehen können, dass die Bibel ein System der Lehre vermittelt und auch nicht ansatzweise erfassen, was dieses System ist, dann muss ich ernsthaft in Zweifel ziehen, ob das Haupt der Gemeinde mich jemals gesandt hat, jenes Bild der Lehre, Römer 6,17, und das Bild gesunder Worte, 2. Timotheus 1,13, zu predigen, wovon sein Wort spricht. Ja, Prediger, deren Predigten keine Substanz in der Lehre aufweisen, sollten das Predigen aufgeben und sich ernsthaft fragen, ob der Herr sie gesandt hat.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Das war soeben unser Titelthema Substanz in der Lehre aus Stuart Olliotts Buch Predigen, Fesseln oder Faseln. Es war mein letzter Sendebeitrag für heute. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem Radioprogramm irgendwie erreichen oder ermutigen. Und das ist auch ein Anliegen von uns DWGlern. Es ist unser Gebet für dich, gemäß Kolosser Kapitel 1, Abvers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung durch sein Blut haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich sage Tschüss, Alex Schmidt, Mikros Dynamis, Gott segne dich.